Hekikan Roku Nummer 74, King Yu-Osho und der Reisbehälter. Jeden Tag zur Zeit des Mittagessens brachte King Yu-Osho persönlich den Behälter mit dem gekochten Reis, tanzte und lachte laut und sagte: Liebe Bodhisattvas, kommt und nehmt eure Mahlzeit ein. Ein Mönch sagte zu Shokei: Der Ehrwürdige aus alter Zeit sagt, liebe Bodhisattvas, kommt und nehmt eure Mahlzeit ein. Was bedeutet das? Shokei sagte, er scheint Bewusstheit und Danksagung vor dem Mittagessen zu befolgen. Ja, ihr könnt euch gerne bequem hinsetzen, wenn ihr wollt. Die Tradition des Zen und die Praxis des Zen, zumindest so wie sie bei uns angekommen ist, kommt aus einem klösterlichen Kontext. Das heißt, Zen wurde fast ausschließlich in Klöstern praktiziert. Ein Laien-Zen gab es eigentlich kaum. Höchstens in dem Sinne, dass es einige, ganz wenige Laien gab, die auch versucht haben, diesem Klosterweg zu folgen, entweder indem sie mitpraktiziert haben oder indem sie die Übungen aus dem Kloster kopiert haben. Aber der Schwerpunkt der Übung lag auf jeden Fall in Klöstern, in einem monastischen Kontext, in Tempeln, mit den entsprechenden Strukturen und Hierarchien, den entsprechenden Abläufen. Ein Mönch, eine Nonne ist immer ein Profi-Buddhist, das heißt, muss sich um nichts anderes kümmern, was den Lebensunterhalt angeht. Kann sein, dass es im Kloster nicht so viel zu beißen gibt. Meistens, wie auch bei uns, hat die umliegende Bevölkerung es aber für wichtig gehalten, diese spirituellen Leute zu unterstützen, weil man sich davon eigenes gutes Karma versprach. Das heißt, sie sind eigentlich immer relativ gut durchgekommen und wurden von außen unterstützt. Man musste sich nicht überlegen, was für einen Job man annehmen wollte. Die Klöster waren großenteils natürlich im Zen Selbstversorger. Das ist ein bisschen so ähnlich, wie es auch bei uns im Mittelalter die christlichen Klöster waren. Das waren eben auch gleichzeitig Landgüter mit Leibeigenen. Leibeigene gab es jetzt in den Zen-Klöstern nicht. Die haben ihre Arbeit schon selbst gemacht. Reis selbst geerntet, die Gemüse selbst angepflanzt, selbst gekocht. Aber trotzdem ist das eine Lebensweise, bei der man sich fragt, wie gibt es eine Brücke zum alltäglichen Leben? Denn es ist ja nicht möglich, dass alle Menschen in Klöstern leben. Und die meisten von uns, mich eingeschlossen, haben nicht die Entschlossenheit oder die geistige Ausrichtung, ihr Leben in einem Kloster zu verbringen, um nur da Zen zu üben. Da fragt man sich dann, wie geht das? Und dieses Koan handelt vom Essen, vom Essensritual, dem Reisbehälter. Und das beschreibt ein bisschen, was die Berührung des Klostersens mit dem alltäglichen Leben ist. Und sagt uns gleichzeitig, was bei uns die Berührung sein kann. Kengyu Osho bringt also jeden Tag diesen Reisbehälter in den Speisesaal. Der Reisbehälter, das ist so ein Holzbottich, da ist der Reis drin. Und also es werden da keine, das wurde dafür kein Reiskocher benutzt, als ich da war, sondern das wurde wirklich richtig gekocht und in diesen Reisbottich, in diesen Holzbottich umgefüllt. Und der war dann auch am Tisch. Dann wurde zusammen rezitiert, wie wir das auch machen. Und dann gab es Essen. Den Reisbottich musste man übrigens hinterher säubern. Und zwar sofort. Die Regel war, es musste genauso viel gekocht werden, wie gegessen werden konnte. Wenn zu viel gekocht wurde, musste man das trotzdem aufessen. Und zwar die Leute, die das Essen zubereitet haben. Wenn man so etwas über längere Zeit macht, ist es eine kluge Regel, weil die Leute lernen werden, die Menge des Essens, die benötigt wird, sehr gut einzuschätzen. Wenn sie zu wenig kochen, kriegen sie selbst nichts ab. Die essen nämlich nach den anderen. Wenn sie zu viel kochen, müssen sie alles aufessen, was übrig geblieben ist. Also eine Motivation, sehr genau, sehr achtsam, sehr sorgfältig darauf zu achten, was die richtige Menge ist. Und bei uns wurde das dann am Anfang auch so gemacht. Auf jeden Fall gehört es dazu, der Reis muss komplett aus diesem Eimer entfernt werden, damit er nicht antrocknet. Und nicht wie bei uns mit Tee, sondern mit heißem Wasser aus einem Wasserkessel, der immer mitgebracht wurde, wurde dann ausgespült, der Reisbottich, und dann musste man das austrinken. Lauwarmes Reiswasser, was von so einem Holzbottich abgekratzt wird. Schmeckt nicht besonders toll, insbesondere nicht, wenn man gerade in einer relativ stressigen Umgebung in ihrer Geschwindigkeit sein Essen runtergeschlungen hat. Und kurze Zeit später dann den Weg zum Essensraum schrubben muss. Und zwar so, wie man das in Japan macht. Das heißt, man nimmt den Schwamm in die Hände und geht auf die Knie und geht kniend diese Gänge entlang und wischt das. Heute kann ich mich zum Glück gar nicht mehr so bewegen. Damals ging das noch. Und wenn man dann gerade mit großer Geschwindigkeit das Essen in sich reingeschaufelt hat, dann als Zugabe noch ein Schwall lauwarmes Reiswasser gekriegt hat und dann auf dem Boden darum kriecht, muss man schon sehr aufpassen, dass einem nicht schlecht wird. sehr stressig. Aber dieses Ritual, so wie es da gemacht wird, ist eigentlich eher dann problematisch, wenn man nicht in einem regelmäßigen Ablauf drin ist. Also erstens, wenn man nicht weiß, wie viel Essen man kochen muss, wenn man die Leute nicht kennt, wie viel die essen, wenn man daran nicht gewöhnt ist, wie viel man sich jetzt nehmen kann, wie schnell man essen muss, wenn man das nicht auf dem Schirm hat, dass man nicht nur diesen Götternektar, also dieses Eiswasser, lauwarm trinken muss, sondern dass man gleich danach dann auch noch den Boden schrubben muss. Wenn man das alles nicht kennt, dann ist das eine Tortur. Wenn man in diesem Ablauf drin ist, dann wird es eine Brücke zur Freiheit. Ich habe ja die falschen Rezitationstexte mitgebracht, ohne Übersetzung. Zum Glück kennen wir die fast alle auswendig. Und die sind absolut zentral dafür, um zu verstehen, was die Verbindung zwischen Klosterübung, die uns so fremd ist, und Alltag ist. Mein Freund Raimund, als er das erste Mal im Kloster gewesen war, sagte er, nach einiger Zeit hat er festgestellt, die machen da überhaupt nichts. Die sitzen da nur rum. Verglichen mit Leuten, die Jobs haben wie wir, wo es um eben etwas geht, wo es eben einen Fortschritt gibt, wo es bestimmte Ziele gibt, die es zu erreichen gibt, wo sich die Aufgaben und die Anforderungen von Zeit zu Zeit ändern, machen die wirklich nichts. Immer das Gleiche, jeden Tag. Genau der gleiche Ablauf, wie wir das hier auf dem Session auch machen. Das hier ist unsere Miniaturabbildung eines Klosterablaufs. Also, wo findet dann überhaupt etwas statt? Es wird transportiert tatsächlich in der Art, unter anderem, wie gegessen wird. Das erste ist, warum zum Beispiel diese Sache mit dem Reiseimer so gemacht wird. Das Essen, die Speise, verbindet die Praktizierenden mit der ganzen Welt. Der Reis kommt vielleicht von den eigenen Äckern, aber sehr vieles, was im Kloster verwendet wird, ist auch gespendet. Es ist gar nicht möglich, ein kompletter Selbstversorger zu sein in einem Zen-Kloster. Insbesondere Reis ist sehr schwierig anzubauen. Und der Reis, den wir zum Beispiel da gegessen haben, stammte von Ichisans Vater. Sagt er auch, als jemand das große Verbrechen beging, in seinen Reis etwas von der Suppe zu kippen, damit das nicht so fade schmeckt. This is rice from my father. Das ist so ungefähr, als wenn man einen Eiswürfel in einen guten Rotwein reintut, für einen Japaner oder sowas. Das macht man einfach nicht, genauso wie man bei uns früher Kartoffeln nicht mit dem Messer gegessen hat, weil die alten Messer schnell oxidiert sind. Man tut keine Soße in den Reis, deswegen, weil man den Reis dann nicht mehr gut essen kann, weil er dann so matschig wird mit Stäbchen. Auf jeden Fall ist der Reis heilig und meistens kommt er irgendwie von außen. Erstens, ich denke daran, woher diese Speise kommt und wie viel Arbeit damit verbunden war. Also erstens mache ich mir bewusst, das Essen, was ich hier bekomme, das ist nichts, worüber ich jetzt einfach für mich verfügen kann, sondern es ist etwas, was mich mit der Welt draußen verbindet. Ich wäre gar nicht in der Lage, für mich allein dieses Essen selbst herzustellen. Und es gehört viel Arbeit dazu, dass dieses Essen bereitsteht. Teilweise ist es die eigene Arbeit, vielleicht ein bisschen eigenes Gemüse, was man gezogen hat. Aber vieles davon, was man benutzt, kommt von außen. Wie viel Arbeit damit verbunden war. Ich habe mal gehört, wie Harada Roshi gefragt wurde, ob er beschreiben konnte, worin seine Erleuchtung bestand. Und er erzählte die Geschichte, dass er einem Laien begegnete. Und er sagte, seine Erleuchtung hätte darin bestanden, dass der Laie zu ihm gesagt hat, er würde sie, die Mönche, so sehr beneiden, dass sie sich ganz auf ihre spirituelle Praxis konzentrieren können und nichts anderes tun müssen. Und das hat ihn anscheinend so berührt, dass er sagte, das wäre eigentlich seine Erleuchtung gewesen. Also die Erkenntnis, mit allem verbunden zu sein und die Erkenntnis auch, ich kann es gar nicht für mich allein schaffen. Ich brauche andere. Ich bin gar nicht von den anderen getrennt. Es gibt oft im Buddhismus, auch im Zen, eine Vorstellung von so einer heiligen Ego-Haltung. Ich kann es für mich allein schaffen. Das ist Buddhismus. Niemand anders brauchen. Und ein Teil des Weges ist so eine Einstellung auch nützlich. Aber wenn man darüber nicht hinausgehen kann, wird man vor einer Wand sitzen bleiben und wird nie das verstehen, nie das erreichen, worum es im Zen wirklich geht. Weil man nie aufhören wird, sich um sich selbst zu drehen. Zweitens, beim Empfang des Essens ist mir mein eigenes Handeln bewusst. Das ist das, was Choke sagt. Er scheint Bewusstheit vor dem Mittagessen zu befolgen. Auch das Essen ist eine Übung in Bewusstheit. In Bewusstheit und Achtsamkeit. Alles, was ich in meinem klösterlichen Rhythmus tue, sind Übungen für Achtsamkeit und Bewusstheit. Deswegen haben wir diese Form hier, diese strenge Form. Damit ich immer überprüfen kann, bin ich in Übereinstimmung mit dem, was hier gerade angesagt ist oder nicht. Deswegen haben wir diese Regeln beim Essen. Natürlich könnte jeder um den Tisch rumgehen, auf die andere Seite und sich alles holen, was er oder sie braucht. Aber das machen wir nicht. Das machen wir nicht, sondern wenn wir etwas brauchen, machen wir Gascho und dann warten wir erstmal, bis jemand uns bemerkt. Es kann etwas dauern. Das heißt, wir hoffen auf die Bewusstheit von jemand anders, der nicht nur darauf konzentriert ist, sich um sein eigenes Essen zu kümmern, sondern von Zeit zu Zeit mal ein Gefühl dafür kriegt, was es eigentlich mit dem anderen. Braucht irgendjemand etwas? Darauf achtet, wach ist. Während ich mit Gascho da sitze und etwas bekommen möchte, kann ich mich selbst sehr gut beobachten. Insbesondere, wenn es irgendwelche Sachen gibt, die nur in begrenzter Anzahl vorhanden sind oder besonders lecker sind, die ich jetzt aber gerne hätte, dann wächst in mir meine Ungeduld. Und dann fängt in meinem Geist an, eine Bewertung dessen, was gerade passiert. Also erstens, wieso sieht mich keiner? Wieso sind die anderen nicht achtsam? Kriege ich überhaupt noch was ab? Jetzt müsste mich aber langsam mal jemand sehen und ich kann mich selbst beobachten, wie frei oder wie unfrei ich in dieser Situation bin. Es ist mir notfalls egal, dass ich meine Butter nicht kriege und mein Brot nur mit Käse esse? Oder ist das für mich schlimm? Sind die Bewertungen, die in mir aufsteigen, für mich so wichtig, dass ich sie nicht beiseite schieben kann, dass ich mich die ganze Zeit darüber ärgere, wie unachtsam die anderen sind, oder mich darüber ärgere, dass der die Jiki nichts dazu sagt, oder dass ich sogar so weit gehe zu sagen, der ist ja schon die ganze Zeit so, habe ich gestern schon bemerkt, schleppe ich das alles mit mir rum, oder kann ich es loslassen? Meistens oder sehr oft ist es so, dass ich es nicht loslassen kann. Auch wenn ich schon feststelle, dass das vielleicht keine besonders kluge Verhaltensweise ist, dass mich das auch nicht glücklich macht, dass ich eigentlich leide, der oder die Betreffende aber gar nicht. Sogar wenn ich das feststelle, kann ich das nicht einfach wegschieben. Meistens. Aber das ist der Sinn des Ganzen, dass mir die Situation bewusst ist, dass ich das wirklich intensiv erfahren kann. Ich leide. Ich leide. Ich leide unter meiner Gier. Das steckt dahinter. Unter meiner Gier und meiner Kontrollsucht. Und einfach nur sich das bewusst zu machen, ist ein Weg, davon nach und nach ganz langsam frei werden zu können. Auch davon frei werden zu können von dem Anspruch, dass sowas bei mir nicht passiert. Von dem Anspruch, dass ich mich nicht ärgere. Es passiert halt alles. Das steigt in meinem Geist auf. Das heißt, das Essen ist eine Übung in Bewusstheit zusammen mit anderen. Alleine Essen hat bei weitem nicht diese Wirkung und dieses Potenzial, wie wenn man in einer Gruppe zusammen ist. Drittens, ich achte darauf, nicht zerstreut oder gierig zu sein. Das hatte ich gerade, während ich mit Gascho da sitze und warte, dass endlich jemand auf mich reagiert, fallen mir die anderen Leute auf, die zerstreut und gierig sind. Also die sich am Anfang gleich den Teller vollhäufen. Es gab mal die Regel, zwischenzeitlich hatte mich ja immer eingeführt, dass man, wenn das Essen anfängt, dass man sich immer nur so viel nimmt, dass man gerade anfangen kann. Und nicht so viel, dass man gefahrlos bis zum Abend doksam durchkommt, auf jeden Fall. Das betrifft nicht nur uns, erzählen viele buddhistische Lehrer, auch aus anderen Traditionen, dass sie das an sich selbst festgestellt haben, das ist auf einem Retreat. Und da gibt es halt einen ähnlichen Ablauf wie bei uns. Und als erstes häuft man sich den Teller voll. Weil nachher kriege ich vielleicht die zweite Scheibe von dem Käse nicht mehr, weil die jemand anders gegessen haben könnte. Dann hat man sein erstes Brot aufgegessen und denkt, brauche ich eigentlich gar nicht. Ein Lehrer beschreibt, wie er dann seine Scheibe wieder zurückgibt, weil er nicht essen will. Und dass es bei ihm 3 Tage gebraucht hat, um dahin zu kommen, sich nicht als erstes trotzdem erstmal 2 Scheiben zu nehmen. Das müssen wir natürlich nicht so machen, aber es ist eben interessant, darauf zu achten, was unsere Gier da mit uns macht. Dass wir uns erstmal Sachen sichern müssen oder auch dass wir Sachen schnell bekommen müssen. Der Tisch, den wir haben, ist aus Zen-Sicht der ungünstigstmögliche Tisch. Zen-Tische sind eigentlich am besten lang und schmal. Eigentlich sind das Bänke, so wie ein Tapeziertisch oder noch schmaler. Das heißt nämlich, dass vor jedem irgendetwas ist. Und immer wenn ich irgendetwas will, muss ich gar schon machen. Und jemand muss mir das rüberreichen, auch wenn das ganz auf der anderen Seite des Tisches ist. Zum gemeinsamen Essen im normalen Leben ist dieser Tisch optimal. Alle Sachen stehen in der Mitte. Das heißt, die Verfahrwege sind minimiert, wenn ich über die Mitte lange. Komme ich am weitesten. Und wenn ich mich ein bisschen rüberlehne, komme ich eigentlich an fast alles ran. Eine gute Übung, das müssen wir nicht so machen, aber eine gute Übung ist, zu sagen, das, was ich mir nehme, ohne es mir geben zu lassen, ist das, was ungefähr im Umkreis meiner Hand ist, wenn ich mich nicht bewege. Und alles, was weiter weg ist, auch wenn es 5 cm weiter weg ist, ist etwas, was ich gar schon mache und warte. Natürlich sagt unser rationaler, kluger Geist, ist doch Bullshit. Beweg dich halt, nimm's. Das dauert doch alles viel, viel länger hier. Und daran ist nichts Verkehrtes. Das ist weder richtig noch falsch. Aber wenn ihr sowas macht, wenn ihr diese Übung so macht, dann werdet ihr damit konfrontiert, wie euer gieriges Ich euch die ganze Zeit erzählt, dass hier etwas anderes dran ist. Ich schätze dieses Essen, weil es Körper und Geist gesund erhält. Obaku in einer Übersetzung, die ich kenne, unterscheidet zwischen richtigem Essen und geschmäckigem Essen. Ein Adjektiv, was ich vorher nicht kannte. Geschmäckig ist, wenn man etwas isst, weil es lecker ist und nicht, weil man Hunger hat. Also der Sinn des Essens ist nicht ein besonderer Genuss, sondern das Essen ist dazu da, um uns Kraft zu geben und uns Energie zu geben für unsere Übung. Deswegen ist es auch nicht so wichtig im Zen, dass das Essen besonders ausgefeilt ist oder besonders lecker schmeckt und besondere geschmackliche Tiefe hat. Das ist eigentlich nicht notwendig. Wenn man sich anguckt, wie sich das Frühstück und das Abendbrot unterscheidet, bei der Form, die wir jetzt mittlerweile machen, morgens gibt es Reisbrei, abends gibt es Brot mit Käse, kann man das sehr gut erkennen. Der Reisbrei ist ein sehr, sehr langweiliges Essen. Nur sehr wenige Leute würden sagen, oh, lecker Reisbrei, davon nicht noch viel mehr. Sondern davon nimmt man sich wirklich gerade so viel, wie man Hunger hat. Und auch die Möglichkeiten, es zu würzen, das Essen, morgens beim Reisbrei, so, dass jeder für seine Konstitution sich das Richtige aussuchen kann, aber es ist eben auch nicht so, dass man denkt, oh, davon hätte ich noch gerne was, und ein bisschen davon, und oh, das sieht ja auch lecker aus. Oh, was ist das denn? Es ist immer das Gleiche, Reisbrei ist super langweilig. Aber es gibt uns Energie, es strengt den Körper nicht an, es ist leicht aufzutragen, es ist leicht zu portionieren, ein optimales Zen-Essen. Das Abendbrot dagegen hat verschiedene Sorten Brot, verschiedene Käse. Und jetzt vielleicht noch ein bisschen was von dem Weichkäse dazu. Das ist wohl in diesem lila Schraubglas. Mal drauf gucken, was ist da drin. Das ist eigentlich genau das Gegenteil. Sehr ungünstige Bedingungen im Grunde genommen. Aber das macht nichts, wir können sie für uns benutzen. Weil wir können genau diesen Unterschied zwischen morgens und abends und unserer Stimmung dabei kennenlernen. Können uns angucken, wie ist es morgens, wie unruhig ist mein Geist, wie viel Hektik ist da und wie ist es abends, wenn es darum geht, oh, ich möchte noch ein bisschen was von dem Käse und das aber leider auf der ganz anderen Seite und oh, was ist. Was wir dann durchlesen, was ist da drin? Alles Sachen, die unseren Geist potenziell unruhig machen. Auch das macht nichts. Solange das alles in einer Form von Wachheit eingebunden ist. Fünftens, ich empfange diese Gabe, um allen Wesen zu nutzen. Wenn man am Anfang hört, Bodhisattva, hohe Ideal im Mahayana und im Zen, alle Wesen zu erretten, kommt einem das total größenwahnsinnig vor. Weil es ja eigentlich erwartet, dass man so eine Art Superman ist. Weil eigentlich stellen wir fest, meistens, wenn wir mit Sitzen anfangen, mit so einer Übung, wir können uns ja nicht mal selbst retten. Und das ist übrigens der Grund, warum ich hierher gekommen bin. Ich weiß nicht, wie es bei euch war. Ich wollte mich selbst retten, auf jeden Fall. Und zu einem bestimmten Anteil will ich das bestimmt auch immer noch. Und ich stelle fest, ich kann mich nicht mal selbst retten. Wie rette ich dann alle Wesen? Eine Vorstellung, wie das dann sein könnte, ist dann halt so jemand mit so einem überaus geprägten Sozialtrieb, könnte man sagen. Jemand, der die ganze Zeit nur damit beschäftigt ist, für andere Leute da zu sein. Das ist ein schönes Ideal, aber es kann eben auch eine Falle sein. Denn es kann für viele Leute bedeuten, dass sie das sich um andere kümmern, als Vorwand benutzen, um irgendwie an sich selbst vorbeizukommen. Die eigenen Mängel, die eigenen Schwächen, die eigenen Unzulänglichkeiten, das eigene Leiden irgendwie zur Seite zu drängen. Dabei fühlt man sich dann ganz gut und es wird natürlich auch gesellschaftlich akzeptiert, wenn man sich so für andere Leute aufopfert. Aber allein die Motivation, dass ich es eigentlich nur tue, um mich selbst nicht wahrzunehmen, wenn das denn so ist, zeigt eigentlich, dass es eine ungesunde Handlungsweise ist. Stattdessen macht man hier jetzt so etwas Einfaches, dass man einfach sagt, ich empfange diese Gabe, um allen Wesen zu nutzen. Das heißt, was man tut, ist, man widmet eigentlich dieses Essen allen Wesen. Was haben denn jetzt alle Wesen davon? Geht es ihnen jetzt irgendwie besser da draußen? Gibt es jetzt ein bisschen mehr Frieden, weil wir diesen Vers rezitiert haben? Tatsächlich ist es so, dass man die Wesen da draußen von den Wesen, die in unserem Geist sind, nicht trennen kann. Jedes Wesen, was uns als äußerlich begegnet, ist irgendwie in unseren Geist, in unser Bewusstsein hineingekommen. Wenn es nicht da wäre, könnten wir es nicht wahrnehmen. Tatsächlich ist es also so, dass Wesen nicht getrennt von uns existieren, sondern in uns. Und die Forderung nach der Befreiung aller Wesen ist in erster Linie, zumindest in der Interpretation des Zen, die Forderung danach, diese Wesen in dir selbst zu entdecken. Diese Wesen in dir selbst zu entdecken, wiederzufinden und ihnen Frieden zu bringen. Und dahinter steckt tatsächlich die Annahme, wenn du das nicht schaffst, mit den Wesen in dir selbst ins Reine zu kommen, dann wird das in der Außenwelt auch nicht besonders gut klappen. Tatsächlich bestehen die Wesen in unserem Geist zu einem großen Teil aus Projektionen und Konstruktionen. Natürlich gibt es Wesen in der Außenwelt, glaube ich zumindest, aber wie viel Prozent, an wie großen Anteil ich von denen wirklich so wahrnehmen kann, wie sie wirklich sind, wie es ihnen entsprechen würde, wie es ihnen gerecht würde, vermag ich nicht auszumachen, aber es ist, glaube ich, sehr, sehr gering. Wir haben hier zum Beispiel eine Holzfigur, einen hölzernen Buddha, und wir tun so, als wäre das ein Lebewesen. Mit Tee, mit Verehrung, wir verbeugen uns vor dem und so weiter und so fort. Und dadurch wird er ein Lebewesen. Total real. Viel realer als ganz viele echt lebende Menschen, die nie in unseren Geist kommen. Das hat also eine Wirkung, herauszufinden, wie wir mit den Wesen in uns umgehen und wie wir sie befreien. Die Rezitation nach dem Essen. Beim ersten Bissen geloben wir, nichts Böses mehr zu tun. Beim zweiten Bissen geloben wir, nur Gutes zu tun. Beim dritten Bissen geloben wir, alle Wesen zu retten. So vollenden wir Buddhas Weg. Klingt ein bisschen kitschig. Besonders mit diesem Bösen und dem Guten. Kann da aber einfach Unheilsames und Heilsames einsetzen. Klingt es schon ein bisschen weniger kitschig. Und eigentlich ist es nur die Anwendung dessen, was als Essenz des Buddhismus dargestellt wird. Als ein Zen-Meister gefragt wird von einem chinesischen Gouverneur, worum es in der Übung des Zen geht, antwortet er: Vermeide Böses, tue Gutes, rette alle Wesen, das ist der Weg Buddhas. Und der Gouverneur sagte ihm, sichtlich enttäuscht, das ist eine Lehre für kleine Kinder. Kleine Kinder können das verstehen. Und der Zen-Meister antwortet nur, es ist möglich, dass kleine Kinder das verstehen können, aber ich als 80-Jähriger kann es immer noch nicht richtig praktizieren. Also das ist wirklich das, woran wir uns orientieren können. So einfach das klingt. Vermeide Unheilsames, tue Heilsames, versuche alle Wesen zu retten. Und du gehst den Weg Buddhas. Und auch das letzte Stück Rezitation geht in diese Richtung. Wir haben gegessen, wir haben neue Kraft erhalten. Wenn wir selbstlos sind, leben alle Wesen in Frieden. Andersrum gesagt, Unfrieden, den wir wahrnehmen, entsteht nur daraus, dass wir nicht selbstlos sind. Das heißt, alles, was wir tun, unter diese Aspekte zu stellen, aus dieser Motivation zu tun, auf diesen Weg zu tun, das ist der Weg zur Befreiung. Meditation, äußere Form, ist nur ein Hilfsmittel dazu. Das ist das, was wir auch im Alltag üben können. Vielen Dank.